Playoffs haben begonnen und wir bei Postgame analysieren das hier natürlich, powered by Big. Herzlich willkommen erstmal zu dieser Folge hier und herzlich willkommen auch dir, Robert. Schön, dass du wieder mit am Start bist.
Servus, Stucky.
Robert, Dominanz mit dem Rücken zur Wand heißt unsere heutige Folge und das hat natürlich auch mit den Sonntagsspielen zu tun, die wir auf jeden Fall besprechen werden. Wir werden, kurzer Überblick für euch, liebe Hörer, erstmal auf die Wildcard eingehen, die diese Woche vergeben wurde, an den 18. Startplatz quasi für die Easy Credit BBL für die kommende Saison. Und dann gehen wir die einzelnen Serien durch, werden auch ein paar Fragen beantworten von den Hörern, die uns erreicht haben über Twitter, über Instagram und so weiter und so fort. Und am Schluss sprechen wir dann noch über die jetzige Favoritensituation, wie wir das nach 2 bis 3 Spielen sehen. Also würde ich sagen, Robert, tauchen wir direkt ein. Wildcard, die Gießen 46ers sind auch in der kommenden Saison Teil der Easy Credit BBL. Die wären ja eigentlich abgestiegen als Tabellen-17. Sie haben den Antrag auf die Wildcard gestellt und Fechter hat den Antrag auch auf die Wildcard gestellt, aber die Gießener wurden auserwählt. Wie siehst du das Ganze?
Ja, sie wurden im wahrsten Sinne des Wortes auserwählt von der Gesellschafterversammlung der BBL. Persönlich muss ich sagen, hat mich das ein bisschen überrascht. Ich hätte damit gerechnet, dass Rasta Fechter die Wildcard bekommt. Ich hatte das ja auch vor einigen Wochen hier in einer Folge schon mal angesprochen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass Fechter kommende Saison per Wildcard BBL spielt. Auch weil ich gedacht hätte, dass Gießen vor dem finanziellen Hintergrund sich vielleicht von der Wildcard distanzieren könnte. Jetzt hat man sich doch beworben und Gießen hat den Zuschlag bekommen. Die genauen Gründe natürlich kennen wir nicht. Beide Teams haben sich nochmal präsentiert in der Videokonferenz, haben ihr Konzept, ihre Pläne vorgestellt und dann wurde eben abgestimmt in geheimer Wahl und die Mehrheit hat sich für Gießen entschieden.
So sieht's aus. Wir haben auch noch mal ein bisschen in unseren Kanälen tiefer versucht nachzubohren, ob wir da rausgekriegt hätten, was da für eine Mehrheit zustande gekommen ist, ob das 16-0 war oder ob das, 9-7 war oder so. Da können wir euch leider keine Infos zu geben. Da sind wir auf stumme Mauern gestoßen.
Ja, aber man muss sagen, die Wildcard ist natürlich schon auch eine Riesenchance für die 46ers. Sie ist aber auch natürlich eine Hypothek. 700.000 Euro kostet das Ding. Jetzt in Corona-Zeiten wurde das ja quasi aufgesplittet auf 2 Jahre, sprich für die kommende Saison 350.000 Euro und im Falle eines Klassenerhalts in der Saison darauf wiederum 350.000 Euro. Also das ist schon eine stattliche Summe für einen Club wie die 46ers, die da schon schauen müssen, dass sie sich jetzt trotz dieser Hypothek kadertechnisch, coachingtechnisch so aufstellen, um nächste Saison wirklich Bundesliga tauglich zu sein, um die Klasse sportlich zu halten.
Ja, und das Ganze nochmal, wie du sagst, schon mit 350.000 Euro weniger, weil die dann an die Liga wandern. Was hältst du überhaupt von der Wildcard? Findest du das ein faires Verfahren? Findest du das ein gutes Verfahren?
Jein. Ich glaube, schöner wäre es gewesen, wenn wir 2 sportliche Aufsteiger gehabt hätten. Es war halt so, dass sich nur die Academics Heidelberg als sportlicher Aufsteiger auch für den Aufstieg entschieden haben. Die Bayer Giants Leverkusen, die ja 2. Finalist waren in der Pro A, hatten ja keinen Lizenzantrag gestellt. So kam es eben, dass dieser Platz frei war. Und dann, glaube ich, war logisch, dass es zu einem Wildcard-Verfahren kommt. Klar, die BBL hätte auch entscheiden können, dass man mit 17 Teams spielt. Aber jetzt auch vor allem wieder vor dem Hintergrund finanziell angespannte Situationen, dann nimmt man ein zusätzliches Heimspiel für jeden Club natürlich gerne mit. Von daher war die Wildcard, ich glaube, die einzige Option, die jetzt noch offen war oder auch die es überhaupt ermöglicht hat, wieder 18 Teams zu haben. Perspektivisch, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass die Pro A, die jetzt wirklich schon zulegt am Niveau, also da gibt es viele ambitionierte Clubs, dass man es einfach wirklich schafft, die Pro A so weit vom Niveau her anzuheben, dass man jedes Jahr 2 sportliche Aufsteiger hat, die den Sprung dann eben auch in die BBL schaffen können und schaffen wollen. Das macht natürlich den sportlichen Reiz noch mehr aus, wenn es wirklich im Abstiegskampf um alles geht. 2 Absteiger, 2 Aufsteiger, das wäre das Optimum. Für die kommende Spielzeit ist es okay. Mit Gießen bleibt ein Traditionsstandort in der Liga. Klar, vielleicht schafft es Gießen auch, John Bryant zu halten. Dann hätte man wieder eine Identifikationsfigur an diesem Standort. Also im Großen und Ganzen ist das schon ganz gut gelaufen. Für Fechter ist es natürlich schade. Das war ja auch wirklich so ein bisschen ein Kultstandort, der sich jetzt in der Pro A neu aufstellen muss und ich bin sicher auch neu aufstellen wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Vechta demnächst wieder Richtung BBL angreifen wird.
Ja, das muss auf jeden Fall, oder das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn Sie jetzt da schon die Wildcard beantragt haben, dass dann da auf jeden Fall die Ambitionen dann in diese Richtung gehen. Ja, ich finde die Wildcard das geringste Übel, wenn wir so sagen wollen. Ich finde, eine 17 in der Liga macht wenig Sinn, auch für mich, das mit ungeraden Zahlen sowieso. Dann hat immer eine Mannschaft Pause, ist schon vor dem letzten Spieltag quasi schon in der Sommerpause oder hat dann länger Zeit für die Playoffs. Also das macht für mich wenig Sinn. Andererseits finde ich es immer schade, wenn dann aus der zweiten Liga eben kein zweiter Aufsteiger hochkommt. Auch fände ich es problematisch, wenn jetzt beispielsweise Rostock, die ja in den Zweitliga-Playoffs nicht überzeugen konnten, wenn die sich jetzt über eine Wildcard hätten einkaufen können in die BBL, also das sportliche Aufstiegsrecht nicht geschafft hätten und es dann übers Finanzielle gelöst hätte. Das haben sie ja Gott sei Dank dann auch nicht so gemacht, auch mit der BBL. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt dann möglich ist, wenn du das sportlich nicht schaffst, dass du dann da quasi dich damit einkaufst.
Ich denke schon. Also für die Wildcard, das steht jedem Team offen.
Okay.
Also du hättest, glaube ich, du müsstest nicht mal Pro-A-Ligist sein. Du könntest wirklich, es kann sich jeder für so eine Wildcard bewerben. Klar, theoretisch, in der Praxis sieht es natürlich anders aus.
Ja. Für die Fans ist es nicht besonders schön, weil dann ein Absteiger einfach nochmal die neue Chance bekommt. Für Gießen freut es mich aber, auch wenn der Standort natürlich seine Schwierigkeiten mit sich bringt, mit diesen ganz vielen Gesellschaftern, die da in Gießen sind. Ja, also so viel dazu. Würde ich dann auch sagen, machen wir die Wildcard zu und gehen mal Richtung Playoffs, denn die Playoffs, die sind jetzt natürlich noch akuter und mit überragenden Spielen, die wir da gesehen haben, klasse Spielverläufe und eigentlich genauso, wie wir uns das gewünscht haben in den ersten Spielen. Da steuert es zumindest mal drauf hin. Robert, ich würde sagen, wir gehen einfach mal von der Serie, die als erstes gestartet ist, zu der, die als letztes gestartet ist. Und dann starten wir bei Ludwigsburg gegen Bamberg. Da könnte es aus meiner Sicht schon 2-1 für Bamberg stehen. Findest du das zu viel?
Ich glaube, es müsste fast 2-1 für Bamberg stehen. Also dieses Spiel 2 in Ludwigsburg, das war auf Messers Schneide. Und wenn dieser Dreier von Alex Ruoff nicht in den Out rollt, sondern in der reinfällt, ist das Spiel durch. Oder eben auch, wenn Bennett Hund nicht diesen unglücklichen Fehlpass in die Hände von Jalen Smith spielt. Oder Bamberg hat da ja tatsächlich auch noch den letzten Wurf, wo Chris Sengfelder ins Post-up geht, aber es nicht ausspielt, sondern nochmal rauspasst zu Michele Vitali, der dann so einen Not-Dreier nehmen muss. Also da hatte Bamberg schon viele Trümpfe in der Hand, das erste Spiel, beziehungsweise das zweite Auswärtsspiel da zu klauen. Spiel 3 war jetzt ein richtiges Statement, passend zu unserem Titel der Folge. Dominant mit dem Rücken zur Wand, also kurz vor dem Ausscheiden. So ein Spiel rauszuschrauben, Hut ab, Brose Bamberg.
Ja, die Serie steht jetzt 2-1. Ludwigsburg hat die beiden Spiele in Ludwigsburg gewonnen. Die Serie ist dann nach Bamberg gegangen und da hat Bamberg mal mit der Faust auf den Tisch gehauen. 96 zu 60. Also brutales Spiel plus 36. Das musst du erstmal machen. Ist übrigens, soweit ich das bei Twitter gelesen habe, der höchste Sieg eines Achtplatzierten gegen einen Erstplatzierten in den Playoffs seit der Aufzeichnung der Daten. Und was ich total crazy finde, Bamberg hatte zur Hälfte des Spiels schon 60 Punkte. Das musst du gegen Ludwigsburg erstmal schaffen, eine der besten Defensivmannschaften der Liga. 60 Punkte zur Halbzeit. Und mir war bei den Ludwigsburgern beim Spiel am Sonntag zu wenig Energie. Und Wobo hatte das auch in der Halbzeit gesagt bei Magenta Sport, kurz und knackig, sie sind bereit, wir sind es nicht. Das hat's perfekt auf den Punkt getroffen. Der schien auch relativ sauer zu sein, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber ich habe gedacht, dass Bamberg keine leicht zu knackende Nuss ist, aber dass die Ludwigsburger so große Probleme bekommen würden, das hatte ich nicht erwartet. Vor allem hatte ich dir ja noch geschrieben, nach dem Turnover von Bennett Hund, dass ich glaube, dass das serienvorentscheidend war. Und jetzt muss ich das aber komplett revidieren, wie ich die Bamberger gesehen habe. Natürlich weiß man nicht, wie Ludwigsburg in dieses dritte Spiel geht, wenn Bamberg auf 1-1 stellt. Dann kann ich mir nämlich nicht vorstellen, dass die mit so einem indisponierten, energielosen Auftritt da nach Bamberg kommen. Ich glaube, das war schon so ein bisschen gut. Jetzt haben wir zwei Spiele gewonnen. Wir haben drei Matchbälle. Jetzt schauen wir mal, wie das hier so läuft. Also so hat sich das für mich so ein bisschen angefühlt. Aber alles in allem schon überraschend, was Bamberg uns da zeigt, oder? Vor allem, wir haben noch gesagt, ohne Devin Hall, das wird eine relativ deutliche Sache. Der fehlt ihnen eigentlich gar nicht.
Ja, ich glaube schon, dass er ihnen fehlt. Aber in dem Spiel 3 haben sie es eben überragend gut kompensiert. Das müssten wir auch mal recherchieren, ob es schon mal ein Spiel gab oder ein Playoff-Spiel, in dem 10 verschiedene Spieler einen Dreier treffen. Mindestens einen Dreier. Bei Bamberg hat jeder Spieler, außer der beiden Center, Shevon Thompson, der nicht eingesetzt wurde, und David Kravish, also 10 von 11 eingesetzten Spielern, haben von draußen getroffen. Also unglaublich, 17 Dreier am Ende bei einer Quote von 45%. Die Bamberger haben Ludwigsburg von der ersten Sekunde den Schneid abgekauft. Und das war wirklich eine ganz, ganz starke Leistung. Ich hatte die gleichen Bedenken, wie du sie geäußert hast, nach diesem unglücklichen Spiel 2. Da könnte ich mir vielleicht den Auswärtssieg holen. Ich gebe ihn relativ leichtfertig aus der Hand. Das kann dir mental auch einen Knick geben. Und dann kommen die in so ein Spiel 3, erstes Heimspiel, und spielen offensiv so befreit auf, haben in der ersten Halbzeit schon 12 Dreier getroffen und vor allem auch defensiv so kompakt, so energisch, habe ich Bamberg in dieser Saison in der BBL nur ganz, ganz selten gesehen. In der Champions League gab es ein paar Auftritte, die waren ähnlich gut, aber so über 40 Minuten hinweg war das schon eine der besten Saisonleistungen der Bamberger, und das ohne Devin Hall, das verdient schon wirklich großen Respekt. Also ich hätte es in dieser Deutlichkeit nicht erwartet. Ich glaube, wir hatten auch beide 3-0 getippt vor der Serie für Ludwigsburg. Außer unser Experte Dennis Wucherer, der war ja bei 3-1, also der liegt noch auf Kurs. Da müssen wir mal schauen. Aber er hat auch gesagt, Bamberg hat Spieler, die jederzeit einen rausschrauben können. In dem Fall waren es keine einzelnen Spieler, die einen rausgeschraubt haben, sondern es war die ganze Mannschaft, die einen rausgeschraubt hat. Und zwar richtig. Also 96 Punkte musst du Ludwigsburg erstmal einschenken. Und sie gleichzeitig bei 60 Punkten nur zu halten, das musst du auch erstmal hinbekommen. Also das war ein richtiges Statement von Brose Bamberg. Und jetzt wird Spiel 4 natürlich ganz, ganz interessant.
Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass es ein paar Bamberger Fans gibt, die sich natürlich über diesen Sieg freuen und sich gleichzeitig einen roten Kopf ärgern, weil sie sagen, Mensch Jungs, ihr könnt's doch, macht's doch einfach die komplette Saison so. Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan in dem Fall. Und trotzdem hinterlässt dieser Sieg von den Bambergern für mich auch sehr viele Fragezeichen. Warum habt ihr nicht die komplette Saison so gespielt? Natürlich die Trefferquote, brauchen wir nicht drüber sprechen. 60% aus dem Zweierbereich, fast 50% aus dem Dreierbereich. Zwischenzeitlich, erste Halbzeit waren es glaube ich 12 von 17 Dreiern, die sie reingeschrotet haben. Da ist die komplette Mannschaft heiß gelaufen. Aber es beweist, dass Bamberg mehr Potenzial gehabt hätte als Platz 8, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und ich glaube, das dürfte den einen oder anderen hinten raus vielleicht dann doch ein bisschen ärgern. In diesem Fall. Bin mir ziemlich sicher, dass es da den einen oder anderen gibt, der sagt, warum nicht schon die ganze Saison? Weil ich glaube nämlich, dass die Bamberger es über die Energie gewonnen haben, dieses Spiel. Es hatte natürlich was mit den Trefferquoten zu tun, aber die Energie war für mich das Entscheidende, was ich in diesem Spiel beobachtet habe, dass sie da einfach, was Ludwigsburg sonst stark macht, den Gegner einfach mit so einer Welle an Energie zu überspülen und die gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Genau das hat heute Bamberg mit Ludwigsburg gemacht. Fand ich sehr interessant. Und Galionsfigur dieses Ganzen war für mich Chris Sengfelder, der ein brutales Spiel abreißt mit 14 und 8, sogar die Werte gar nicht so super krass sind aus meiner Sicht, aber ein Plus-Minus-Wert von plus 26, der beste der kompletten Partie, spricht dann hier wieder Bände und das in 22 Minuten. Wie siehst du seine Figur? Wie siehst du Chris Sengfelder? Ich finde auch die Körpersprache vor allem bei ihm hat sehr, sehr viel gezeigt.
Ja, beeindruckend. Also ich erinnere mich an die Szene in der ersten Halbzeit, als Bamberg schon deutlich in Führung liegt und es gibt einen knappen Ausball und er ballt die Faust. Er ist der Leader dieser Mannschaft. Er hat sich da wirklich etabliert, er ist reingewachsen in diese Rolle, hat jetzt auch seinen Vertrag verlängert bis 2023. Also er committet sich zum Standort Bamberg, er verpflichtet sich da, er identifiziert sich mit dem Verein. Das ist natürlich für Brose Bamberg eine super Sache, so einen deutschen Spieler zu haben als Identifikationsfigur, der natürlich auch sportlich jetzt so vorangeht. Und er bringt auch ein gutes Paket mit auf dem Feld. Also er kann rebounden, er kann im Post-up spielen, er kann den Turnaround treffen, den Turnaround-Jumper, er kann aber auch von außen scoren. Also der Dreier fällt relativ hochprozentig.
Ja, Pick and
Er
Pop
gibt,
und Catch and Shoot, also ganz
ja,
ganz egal von
ganz
wo er kommt.
vielseitig,
Ja,
ja.
genau.
Also wirklich, und dann eben auch wenig fehlerbehaftet. Also er leistet sich relativ wenige Ballverluste, also er macht wenig dumme Sachen. Und das ist einfach für einen Power Forward eine extreme Qualität. Die Power Forward Position ist eine der wichtigsten im modernen Basketball. Und da passt Chris Sengfelder momentan optimal nach Bamberg. Und schön für Bamberg, dass sie jetzt so ein Aushängeschild wieder gefunden haben. Und auch schön, dass sie ihn langfristig an sich binden konnten.
Ja, sehe ich ganz genauso. Das kann auch nochmal so einen Push geben, wie du schon sagst, wenn du dich mit so einem Standort committest, dann merkt natürlich auch der Standort, die Mannschaft auch, das ist nicht so eine Durchgangsstation für den, sondern der hat hier Bock, hier was zu entwickeln und hat dann auch die Möglichkeit dazu mit dieser Mannschaft. Wir haben die Hörerfrage von Basti Schlauch reinbekommen, der geschrieben hat, er würde gerne, dass wir über die leider vorhandene Schwäche von Tyler Lawson sprechen. Wie siehst du die Gemengelage da mit Tyler Larsen? Ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen, in dieser Viertelfinalserie bisher.
Nee, da macht er seinen Job solide, vor allem in guter Kombination mit Bennett Hund. Also vor allem in Spiel 3 haben beide sehr, sehr gut funktioniert. Tyler Larsen findet immer mehr, habe ich den Eindruck, das Gleichgewicht zwischen eigenem Scoring und auch dem Pass für den Gegenspieler. Er ist mir noch ein bisschen zu Turnover anfällig, also seine Entscheidungsfindung gefällt mir noch nicht immer hundertprozentig gut. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum die Bamberger Saison nicht so stabil ist, weil sie eben keinen Point Guard haben, der auf absolutem BBL Top-Level ist. Also keinen Jalen Smith, keinen Wade Baldwin, keinen Jason Granger und so weiter. Da sehe ich Larsen und auch Hund schon nochmal eine Nummer drunter. Aber jetzt, wenn das Kollektiv in Bamberg so stark funktioniert, dann funktioniert auch in Tyler Larsen ganz gut. Also, wie du sagst, jetzt in den Playoffs war die Leistung von Larsen meiner Ansicht nach total akzeptabel. Klar, 4 Turnover in 18 Minuten. Jetzt in Spiel 3, ja. Da wäre es nicht verkehrt, wenn es ein, zwei weniger wären. Aber er hat seine Entscheidungsfindung in diesem Spiel super im Griff gehabt und war damit auch einer der Schlüssel zum Sieg für Bamberg, wobei man in diesem Spiel wirklich die Mannschaft als Ganzes herausstellen muss.
Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Ein weiterer Spieler, der mir noch positiv aufgefallen ist bei den Bambergern, nur um das vielleicht auch abgekürzt noch kurz zu machen, ist Kenny Ogbeh, der mit seiner Aggressivität und gerade mit seinem Zug zum Korb, mit seinem Drive immer wieder für gute Momente sorgt. Gerade in Spiel 1 und 2 war er wirklich gut, einmal 14, einmal 16 Punkte gemacht, beides deutlich über seinem Saisonschnitt von 8,1 Punkten. Dazu kriegt er auch wesentlich mehr Einsatzzeit. Also Kenny Ogbeh gefällt mir zurzeit richtig gut und die Ludwigsburger haben ihre Probleme damit, ihn von seinem Drive dort fernzuhalten. Also das nur nochmal abschließend. Aus der Sicht auch, wir sollten auch nochmal über die deutschen Spieler sprechen. In den Playoff-Serien hatten wir auch eine Höreranfrage und das ist auf jeden Fall einer, über den ich da gerne sprechen wollte.
Absolut.
Ludwigsburg, du wolltest noch was hinzufügen.
Ja, ich wollte zu Ludwigsburg kommen.
Ja, genau, Ludwigsburg, hau
Ja,
raus.
ich glaube, die Ludwigsburger tun sich aktuell mit der Bamberger Vielseitigkeit ein bisschen schwer. Also ihre Defense greift nicht so, weil Bamberg viele verschiedene Sachen macht. Bamberg spielt für ihre Verhältnisse relativ schnell. Sie nehmen viele Würfe in den ersten 8, 9, 10 Sekunden der Shot Clock, vor allem jetzt auch von außen. Und wenn die Würfe eben fallen, dann kommt Bamberg in den Rhythmus. Und da tut sich Ludwigsburg schwer, meiner Ansicht nach, defensiv Zugriff zu bekommen. Und das, glaube ich, könnte ein Schlüssel für den weiteren Verlauf der Serie sein.
Bin ich absolut bei dir. Wie siehst du das Problem mit der Energie? Jeder weiß, Ludwigsburg kommt über die Energie. Jetzt hatten die Bamberger mehr Energie geliefert als Ludwigsburg. Das war ganz klar zu sehen. Haben die Bamberger vielleicht ein Stück weit diesen Ludwigsburger Code entschlüsselt?
Ja, das wird sich jetzt zeigen. Ja, Energie ist in den Playoffs, vor allem in diesen kompakten Playoffs, natürlich ganz, ganz entscheidend. Es wird jeden zweiten Tag gespielt. Da brauchst du die Energie, um die Spiele zu gewinnen. Diesmal hat es Ludwigsburg hatte die Energie nicht, zumindest nicht im ausreichenden Maße. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würden die Ludwigsburger auf dem Zahnfleisch gehen. John Patrick hat relativ früh im Spiel, also relativ früh in der zweiten Halbzeit auch begonnen, die Minuten sehr, sehr breit zu verteilen. Also das heißt, seine Leistungsträger mussten jetzt, glaube ich, zumindest von der Belastung her nicht an ihre Grenzen gehen. Wenn man sich den Boxscore anschaut, da hat lediglich Jalen Smith 20 Minuten gespielt und das waren schon die meisten Minuten aller Spieler. Also ich glaube, da wird man sich schon mal neu einstellen und man wird mit der nötigen Energie rauskommen, um dann in Spiel 4 die Serie zuzumachen. Weil sollte Bamberg ein Spiel 5 erreichen, dann ist natürlich das Momentum schon bei Bamberg. Wenn man sagt, sie hatten das knappe Spiel 2, das sie eigentlich gewinnen müssten oder hätten können, dann holen sie vielleicht beide Heimspiele. Dann gehst du als Tabellenführer Ludwigsburg schon mit einer gehörigen Portion Druck in ein mögliches Spiel 5.
Vor allem glaube ich, dass auch die Playoff-Konstellation diesen Druck immer erzeugt. Du hast eigentlich als Führender hast du immer Druck. Du musst erstmal deine zwei Heimspiele gewinnen, also als Heimrechtinhaber quasi musst du erstmal deine zwei Heimspiele gewinnen. Ansonsten hast du direkt mal Druck. Jetzt fährt Lubu nach Bamberg, macht das Ding nicht zu. Jetzt steht's 2-1. Also in diesem Spiel war jetzt der Druck, sag ich mal, überschaubar. Im nächsten Spiel ist er schon deutlich mehr, weil Ludwigsburg sich eigentlich nicht erlauben kann, ein fünftes Spiel zu gehen. Aus mehreren Gründen. Sei es energieleveltechnisch, weil danach die Bayern warten, wenn sie weiterkommen. Sei es darum, Nerven zu schonen, Ressourcen einfach zu schonen, egal in welcher Hinsicht. Und dann Spiel 5 wäre der Druck, glaube ich, vor allem bei den Ludwigsburgern. Bamberg absolut hat nichts zu verlieren. Die sind als Achter in die Playoffs gekommen. Das wäre ein absoluter Obercoup, den sie da landen würden, wenn sie den ersten rausschießen würden. Also der Druck ist da und der Druck ist bei den Ludwigsburgern und heute haben sie es vielleicht einfach zu locker angegangen. Also am Sonntag haben sie es zu locker angegangen. Hat auch John Patrick schon gesagt, sie hatten dieses Phänomen, hat er zweimal in der Saison entdeckt und das war das eine Mal in Crailsheim, als sie dort verloren haben und das zweite Mal am Sonntag, als sie dann gegen Bamberg verloren haben. Also sehr viel Spannung jetzt drin in dieser Serie, was es für uns als Zuschauer natürlich zu einem echten Genuss macht, dass da viel Druck ist, viel Spannung ist, dass viel auf dem Spiel steht. Lubu führt nach wie vor in dieser Serie, jetzt aber nur noch mit 2-1. Das nächste Spiel ist schon am Dienstagabend und da haben wir dann vielleicht eine Serienentscheidung oder wir gehen dann am Donnerstag in Spiel 5. Also die Woche verspricht auf jeden Fall schon mal richtig geil zu werden, so basketballtechnisch. Das können wir uns auf jeden Fall schon mal auf den Zettel schreiben.
Absolut, weil die nächste Serie, über die wir besprechen werden, eigentlich genau die gleichen Vorzeichen mitbringt.
Yes, ja, München gegen Crailsheim. Die Bayern führen mit 2-1. Erzähl, was hältst du von der Serie bisher?
Ja, ist eine gute Serie. Ich hätte nicht gedacht, dass Crailsheim das 2-1 holt. Man muss ihnen aber riesengroßen Respekt zollen. Also was Crailsheim nach der relativ deutlichen Niederlage in Spiel 1, in Spiel 2 in München schon rausgehauen hat, war aller Ehren wert. Das war eine der besten Saisonleistungen der Merlins überhaupt. Da mussten die Bayern schon wirklich ans Limit gehen, um hier auf 2-0 zu stellen. Und sie lassen sich bei ihrem ersten Playoff-Heimspiel in ihrer Vereinsgeschichte das nicht nehmen, den Bayern ein Bein zu stellen, gewinnen hochverdient 96-82, verkürzen somit wie Borussia Bamberg durch eine wirklich dominante Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, auf 1-2. Ja, und die Bayern müssen jetzt nochmal in den Crailsheim ran. Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hätten, da nochmal ran zu müssen. Also wirklich Hut ab vor den Merlins, die mit einer Mini-Rotation spielen und trotzdem das Energielevel so hoch halten können, um es den Bayern schwer zu machen.
Ja, war auch ein richtig gut anzuschauendes Spiel, das Spiel 3. Trey Bell-Haynes komplett ausgeflippt. im positiven Sinne, mit 34 Punkten, mit 9 Assists und 11 Turnovern, das sieht man auch ganz selten.
Knapp am Triple-Double ja. vorbei.
Ich weiß nicht, ob er da so stolz drauf gewesen wäre. Auf dieses
Obwohl, er hat 10 Fouls gezogen. Kann man das noch dazu nehmen?
Ja, ich weiß es nicht.
Fast ein Triple-Double.
Ja, genau. Aber er hat wirklich brutal gutes Spiel abgeliefert. Ja. Und das zeigt ja auch irgendwie die Verhältnisse. Ein Spieler macht 11 Turnover. Das haben manchmal nicht mal Teams, als ganzes Team über ein Spiel nicht. Und trotzdem sagt man, gutes Spiel gemacht, weil er einfach 34 Punkte und 9 Assists, also der ist ja an der Hälfte der Punkte der Kreisheimer beteiligt, so ja, gefühlt.
Wahnsinn. Und er muss die Verantwortung tragen, weil eben Nimrod Hilliard sich ja in München verletzt hat und eben ausfällt. Er ist der einzige richtige Point Guard, der noch im Kader ist. Klar, Alexa Kovacevic spielt aber quasi keine Rolle. Maurice Stuckey kann einspringen, aber letztlich lastet die ganze Verantwortung im Spielaufbau auf Trey Bell-Haynes und die Schulter da wirklich bravourös. Er ist im 1 gegen 1 wahrscheinlich der beste Spieler der Liga, wenn es wirklich um die reinen 1 gegen 1 Fähigkeiten geht, um da zu scoren. Da ist er unglaublich schwer zu halten und das beweist er ein ums andere Mal. Auch wieder mit den Fouls, die er zieht. Er geht 13 Mal an die Freiwurflinie, also auch das ist eine Qualität, die er hat und er führt sein Team an. Wirklich Chapeau.
Fun Fact, alleine Trey Bell-Haynes hatte im dritten Spiel mehr Freiwürfe als Ludwigsburg in Bamberg in Spiel 3, als ganzes Team. Ja. Und die hat er ja nicht geschenkt bekommen. Das finde ich ja auch immer, muss man natürlich auch sehen. Trey Bell-Haynes, der bekommt das nicht geschenkt, sondern er lebt natürlich von seiner Schnelligkeit, von seiner Aggressivität, auch im Zug zum Korb, wie der die Bälle manchmal ablegt und du denkst dir, Jalen Reynolds wird ihn in der Luft zerreißen und er floatet ihn drüber, fliegt selbst hin und das Ding tropft irgendwo vom Brett in den Ring. Das ist wirklich absolut crazy. Er hat natürlich auch verdientermaßen den Offensive Player of the Year gewonnen, ja, weil er eben einfach auch so stark ist, gerade in diesen 1-gegen-1-Situationen.
Ja, er scheut keinen Kontakt. Also er nimmt auch wirklich den Kontakt zu den großen Jungs auf und hat eben die Fähigkeit, trotz dieser Kontakte, die wirklich teilweise hart sind, den Ball noch so loszulassen, dass er eben meistens in den Korb fällt.
Ja, grandiose Quoten auch bei den Kreisheimern, die sie sich auch erarbeitet haben. Ich finde auch die Balance stimmt zwischen 2-Punkt-Würfen, zwischen 3-Punkt-Würfen, zwischen Penetration, Kickout, Extrapass, wofür der Kreisheimer Basketball einfach steht in dieser Saison. Und wenn wir da drauf gucken, 25 Versuche aus dem 2-Punkt-Bereich, 25 Versuche aus dem 3-Punkt-Bereich. Also besser könnte diese Ausgewogenheit da nicht sein. Von Zweier treffen sie 60%, von Dreier 56%. Das sind natürlich gigantische Zahlen, zeigen aber trotzdem, dass die Balance stimmt in der Offensive. Und das, finde ich, ist gar nicht einfach, als Team steuern zu können. Aber die Kreisheimer kriegen das auf jeden Fall hin.
Ja, großes Kompliment an Coach Thomas Isalo. Er wird es immer wieder, auch Andrea Trinchieri sagt es ja vor jedem Spiel, Kreisheim ist extrem gut gecoacht. Sie haben ihr System, wo jeder Spieler eben werfen kann. Sie haben meistens 5 Schützen auf dem Feld, weil auch die großen Jungs, auch Boggy, werfen können. Außer Jamuni und McNeese vielleicht. Alle anderen sind gefährlich von außen und das macht natürlich das Team schwer auszurechnen und auch ganz schwer zu spielen.
Ja, liegen jetzt 2-1 hinten. Gleiche Ausgangssituation haben wir schon gesagt, wie zwischen Ludwigsburg und Bamberg. Von den Bayern hätte ich heute eigentlich erwartet, dass die noch einmal über Kreisheim drüber rollen und dass sie dann souverän ins Halbfinale einziehen. Warum ist das nicht so gewesen? Hier fand ich wieder Energielevel bei Kreisheim höher.
Energie, ja, absolut Energie. Die Bayern waren nicht bereit für dieses Spiel, zumindest nicht am Anfang. Und sie haben es eben dann im weiteren Verlauf der Partie nicht mehr hinbekommen, den Rückstand so zu verkürzen, dass sie nochmal richtig ins Spiel kommen. Da hat Kreisheim sich ja mal souverän, mal etwas zittrig immer wieder im Spiel gehalten. Aber die Bayern haben sich von Beginn an eben den Schneid abkaufen lassen. 32 Punkte gleich kassiert im ersten Viertel, gleich ganz schnell zweistellig hinten. Zur Halbzeit 54 Punkte kassiert. Also das ist nicht die Defense, die du in den Playoffs brauchst. Vor allem ein Bayern München braucht eine starke Defense. Das Team kommt über die Verteidigung und das war in dem Spiel schlicht und ergreifend zu wenig. Was man natürlich auch sieht, was ein Fehlen von Vlado Lucic ausmacht. Er war wie Flaccadori und David Krämer nicht im Kader. Ich denke, dass er eventuell ein bisschen angeschlagen war, musste er in Spiel 2 auch mal behandelt werden. Also der Mann ist schon wichtig für die Bayern und wenn der fehlt, dann fehlt eine ganz wichtige Komponente. Und man sieht, die Rotation der Bayern ist immer noch kurz. Also ein Wade Baldwin muss 35 Minuten gehen, Paul Zipser und Sanjisko auch 31 Minuten jeweils. Also die Bayern sind nicht das tiefste Team jetzt hier in den Playoffs, wo man eigentlich meinen könnte, sie müssten Vorteile haben gegenüber den Merlins, die ja eine ähnlich kleine Rotation spielen. Aber total offen. Jetzt bin ich gespannt, wie Spiel 4 läuft. Klar, die Bayern werden wieder Favorit sein. Aber die Merlins haben nichts zu verlieren. Sie wissen, dass man die Bayern schlagen kann. Sie haben jetzt in München gewonnen in der regulären Saison. Sie haben jetzt in den Playoffs zu Hause gegen die Bayern gewonnen. Bin gespannt auf Spiel 4.
Ja, Sören Jakob hat noch die Frage gestellt, fand ich sehr interessant, deswegen werden wir auch nochmal drauf eingehen. Inwieweit, du hast gerade schon den Kader angesprochen der Bayern, das Fehlen von Nikwajla-Bepp sichtbar ist und wie die Aussichten auch sind, Nihat Cedovic wieder, ich sag mal, auch in der tragenden Rolle zu sehen. Wir haben ihn ja heute gesehen für 5 Minuten 42, aber ohne wirklichen Impact aufs Spiel.
Ja, Nikwajla-Bepp fehlt ganz, ganz enorm. Vor allem gegen einen Typen wie Trey Bell-Haynes. Also ich glaube, Bell-Haynes wäre bei Weiler-Bepp schon in ganz guten Händen, weil Weiler-Bepp bewiesen hat in der Saison, dass er gegen die besten Offensivspieler Europas verteidigen kann. Er hat Shane Larkin verteidigt, er hat Mike James verteidigt, er hat Alexei Schwedt verteidigt und die hat er allesamt gut verteidigt. Er ist der beste Guard-Verteidiger, den die Bayern haben. Zusammen mit Nihat Cedovic. Und das kann noch zum Faktor werden. Vielleicht nicht in der Serie. Aber Cedovic bringt natürlich eine Komponente ins Spiel der Bayern, die jetzt bisher vielleicht auch durch den Ausfall von Weiler-Bepp gefehlt hat. Diese nochmal zusätzliche defensive Power auf den Guard-Positionen. Cedovic war die letzten Jahre ja auch ein bisschen so der Edelverteidiger der Bayern. Und da kommt der vielleicht wieder rein. Und er bringt halt einen deutschen Pass mit. Das heißt, er erweitert die Rotation. Die Bayern haben ja nur aktuell ja so 8 Mann in der Rotation. Die 6 Importspieler, die ja ein bisschen durchrotiert werden, plus Zipser und Radosevic. Und wenn man da eben noch jetzt Cedovic so weit wieder an Bord bringt, klar, der war über 3 Monate verletzt, da kann man keine Wunderdinge erwarten. Aber wenn man ihn aber so weit integrieren kann, dass er einem 10, 15 solide Minuten geben kann, vor allem defensiv gute Minuten, dann kann er in den Playoffs noch wirklich zum Faktor werden.
Wie siehst du da die Chancen? Wir wissen alle, der Spielplan ist sehr eng getaktet. Also Sonntag, Dienstag, Donnerstag wäre dann Spiel 5 und dann geht schon die nächste Serie los. Und Cedovic hat, wie gesagt, 3 Monate ausgesetzt mit der Verletzung, ist gerade vor kurzem erst wieder ins Training eingestiegen. Also ich sag mal, 3 Wochen wird er nicht mehr Zeit haben, um mit einzugreifen, außer er spielt in Spiel 5 im Finale noch irgendwie.
Das stimmt. Naja, das klar, viel Training und so ist jetzt nicht mehr in den Playoffs. Das muss jetzt über das Spiel gehen. Cedovic ist ein erfahrener Spieler. Ich glaube auch, dass er das kann. Er wird schon noch ein bisschen Zeit brauchen. Vielleicht wird er dann in einer potenziellen Halbfinalserie noch mehr zum Faktor werden können. Er ist auf jeden Fall so eine kleine Geheimwaffe, die die Bayern noch in petto haben. Weil ansonsten, wie wir es auch in unserer Vorschau besprochen haben, die Rotation an sich wird sich nicht mehr groß verändern. Man hat den Stamm aus Imports, man hat Paul Zipser und Leon Radosevic und halt jetzt Nihat Cedovic dazu. Diese 9 Jungs, die dann jeweils auf dem Bogen stehen werden, die werden den Großteil der Minuten abreißen müssen und die werden dann auch entscheidend dafür sein, wie weit es für die Bayern gehen kann.
Letzte Frage zu dieser Serie. Gehst du davon aus, dass Cedovic dann die Amaze-Minuten bekommt, dass Robin Amaze zunehmend geringerer Faktor wird? Heute hat er zumindest mal 12-20 gespielt.
Ja, boah, das ist schwer zu sagen. Amaze ist halt fit und er ist in der Rotation im Kader momentan schon drin. Er hat halt wenig Selbstvertrauen, habe ich den Eindruck. Das ist ein bisschen schade. Er hatte diesen Buzzer-Beater jetzt in dem Spiel in München gegen die Merlins, als er da von der Mittellinie mal einen getroffen hat mit der Halbzeitsirene. Sowas kann ihm gut tun. Weil ich glaube, dass er ein Spieler ist, der schon Akzente setzen kann, aber der eben auch Selbstvertrauen braucht. Ich würde nicht abschreiben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht in einer langen Serie sowohl Cedovic als auch Amaze braucht, weil man einfach mehr Breite im Kader nutzen muss.
Also so viel dazu in dieser Serie. München führt nach wie vor 2-1 und auch da ist das kommende Spiel am Dienstagabend natürlich live zu sehen bei Magenta Sport. Da machen wir sehr gerne Werbung für die Kollegen. Schaut euch das an. Es wird sehr, sehr spannend, weil auch da die gleiche Voraussetzung ist. Gewinnt München, sind sie durch, haben vielleicht den Vorteil von einer etwas längeren Pause, also etwas längere Pause in Form von einem oder zwei Tagen länger. Wenn sie in Spiel 5 müssen, dann wird es nochmal richtig heiß, auch für die Münchner. Dann lass uns sprechen über Alba gegen Hamburg. Die Berliner führen mit 2-0 und müssen am Montagabend nach Hamburg fahren. Haben zweimal nicht knapp, aber jetzt auch keine Blowouts, nicht Blowout-mäßig gewonnen. Was hältst du bisher von der Serie?
Ja, Alba wird seinem Favoritenstatus gerecht. Sie sind ein bisschen gebeutelt durch Verletzungen. Luke Sigmar, Johannes Thiemann fallen aus. Ja, Spiel 1, da würde ich schon fast sagen Blowout 82-59. Also da hatten die Towers überhaupt keine Chance. Sie haben aber eine Reaktion gezeigt, eben in Spiel 2, wo es Alba aber immer noch gelungen ist, eben über ihre Defense und vor allem über ihre Physis Akzente zu setzen, das Spiel zu dominieren. Und das ist halt jetzt ein Punkt, ich weiß nicht, inwiefern die Towers da nochmal reinstechen können. Sie haben jetzt ein Heimspiel, sie haben auch gegen Alba schon gewonnen. Ich glaube, sie werden nochmal alles reinwerfen in diesem ersten, auch für sie, ersten Playoff-Heimspiel der Vereinsgeschichte, um da ähnlich wie Bamberg, ähnlich wie Crailsheim nochmal einen Sieg zu holen, zu verkürzen, Druck aufzubauen. Aber Alba ist da schon der große Favorit.
Inwieweit könnte jetzt dieses Ludwigsburg und dieses Bayern-Spiel auch ein warnender Faktor sein für die Albatrosse?
Ich glaube, die Albatrosse schauen mehr auf sich als auf die anderen. Also die werden alles dran setzen, mit 3-0 da durchzugehen, sich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Vielleicht eben auch, um dann ein paar Tage mal durchschnaufen zu können, sich vorbereiten zu können, vielleicht auf das Halbfinale. Weil das, finde ich, merkt man jetzt schon in dieser Serie gegen die Towers. Die Spiele während der regulären Saison, die die Towers gewonnen haben, die waren nach Euroleague-Spielen der Albatrosse. Das heißt, da hatte Alba wenig Zeit, sich vorzubereiten. Jetzt ist Alba optimal eingestellt auf die Towers und das merkt man. Da kommt dann eben die individuelle Qualität, die in Summe bei Alba sicher höher ist als bei Hamburg, noch mehr zum Tragen, weil eben die Last auf viel mehr Schultern verteilt sein kann. Man hat Peyton Siever jetzt in Spiel 2 gehabt mit 16 Punkten, Eriksson 15, von Tecchio 18. In Spiel 1 war es Maodolo mit 19. Da sind einfach viele, viele Waffen, die eben stechen können und auch die Breite im Kader, dass eben ein Ausfall von Luke Sigmar kompensiert werden kann und man trotzdem verhältnismäßig souverän da bisher durch die Serie kommt.
Ja, die Berliner, oder vor der Serie war da davon die Rede, dass zwei Trainer-Koryphäen aufeinandertreffen aus völlig verschiedenen Generationen, beides Spanier, witzigerweise. Jetzt hat Aito mal wieder mich zumindest, auch überrascht mit der defensiven Variabilität, die er mitbringt. Und dahingehend auch die Frage von Philipp André, der wissen wollte, Berlins Drop-Defense, oder inwieweit Berlins Drop-Defense, die selbst mit Ben Lammers gespielt wird, vielleicht ausschlaggebend dafür ist, dass Alba 2-0 führt. Vielleicht kannst du kurz erklären für die Zuhörer, was eine Drop-Defense ist und inwieweit das vielleicht auch für die Serie entscheidend sein könnte.
Ja, bei der Drop-Defense geht es letztlich darum, wie verteidige ich als Mannschaft eine Pick-and-Roll-Situation. Und es geht vor allem um den großen Spieler, der eben nicht heraustritt, nicht hatcht, aber auch nicht switcht, sondern er lässt sich quasi Richtung eigenem Korb zurückfallen, ein Stückchen, er droppt quasi. Ziel des Ganzen ist es, Abschlüsse in Korbnähe zu verhindern. Das heißt, man gibt dem gegnerischen Guard in der Regel lieber einen Halbdistanzwurf, welche ja von der Quote jetzt nicht unbedingt die besten Würfe sind. Man versucht ihm dann quasi mit dem eigenen Guard auch den Dreier wegzunehmen, weil der ja oft dann über den Block noch drüber kämpft. Und das ist jetzt eine Form der Pick-and-Roll-Verteidigung, die Alba eben spielt, vor allem mit Chris Kumaji, der natürlich mit seiner unglaublichen Körperlänge dafür prädestiniert ist, weil er eben auf den Beinen vielleicht nicht der schnellste ist. Das heißt, wenn er weit hinaus treten müsste, außerhalb der Dreierlinie, um da so ein Hatch zu spielen, dann wäre er vielleicht zu langsam auf dem Rückweg zum Korb. So nutzt man natürlich seine unglaubliche Spannweite am Korb und erschwert den Abschluss. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund zu dieser Drop-Verteidigung, die Aito jetzt immer wieder da spielen lässt, auch mit Ben Lammers, der aber defensiv natürlich da flexibler ist. Also der kann auch das Pick and Roll im Switch verteidigen, der kann auch hatchen. Also der ist da sehr, sehr vielseitig.
Ja, du machst halt dann auch den Wurf schwierig, wenn der Ballhändler quasi in Richtung Korb geht, selbst wenn dann der Abschluss aus der Halbdistanz kommt. Über einen springenden Ben Lammers drüber zu werfen, ist auch mit überschaubarem Erfolg verknüpft im Normalfall.
Ja, oder eben über die ausgestreckten Arme von Chris Cumaci, die ja da, glaube ich, schon auf Ringniveau sind.
Trotzdem, oder gegen einen Guard wie TJ Shorts kann man das natürlich ganz gut spielen, weil der jetzt nicht dafür bekannt war, zumindest ja, aus dem Dribbling den allerbesten Dreier zu haben oder da hohe Quoten zu schießen. Jetzt hat das aber ganz gut funktioniert im letzten Spiel für TJ Shorts. 3 von 4 Dreiern geschossen, 75%. Dann 7 von 17 Zweier, das ist natürlich jetzt, ja,
Ja, es ist ein großes Volumen, aber es ist okay von der Quote her.
genau. 10 von 21 insgesamt aus dem Feld für TJ Shorts mit 27 Punkten. Das hat das schon begünstigt.
Ja, er ist ein Spieler, der eben mit seiner Geschwindigkeit schon seinen Gegner im 1 gegen 1 schlagen kann, also auch den Block, den er gestellt bekommt, nutzen kann. Und er hat eben auch dieses Midrange-Game, er hat den Floater, den er da einsetzen kann, eben auch über große Gegenspieler hinweg. Und das hat er vor allem in Spiel 2 sehr, sehr gut gemacht. Das war auch ein Schlüssel dafür, dass die Hamburger lange knapp dran waren.
Wie können die Hamburger auch in dieser Serie noch dranbleiben? Wie können sie auf 2-1 verkürzen? Wo siehst du die großen Vor- oder die Vorteile, die Hamburg hat? Wie können sie die Berliner knacken?
Ja, sie brauchen eine typische Hamburg-Leistung. Sie müssen wirklich in der Defense zu 100% da sein. Sie müssen schauen, dass sie Alba eben wieder auf jeden Fall was sagen wir, unter 80 auf jeden Fall halten. Also gelingt ihnen das, dann haben sie eine gute Siegchance. In Spiel 1 macht Alba eben 82 Punkte, in Spiel 2 sind es 95. Also wenn es in die 90er geht von den Punkten her, dann sehe ich kaum Chancen für die Towers. Sie müssen über die Defense kommen. Ganz klar.
Wie siehst du die Rolle von Mike Kotzer, der jetzt im letzten Spiel mit minus 13 den drittschlechtesten Wert in der Plus-Minus-Statistik seiner Towers hatte, dazu 3 Punkte nur insgesamt in den Playoffs von den Albatrossen ziemlich gut im Griff gehalten wird. Wenn wir das mal gucken, er macht im Schnitt, im ersten Spiel waren es 8 Punkte, im zweiten Spiel waren es nur 3 Punkte, seine Rebounds holt er trotzdem. Aber das sind im Durchschnitt 5,5 Punkte und über die Saison hinweg ist er bei 15,3 gewesen. Also wir hatten schon vorhin über Kenny Ogbe beispielsweise gesprochen, der 5 Punkte mehr macht im Schnitt als in der Regular Season. Jetzt müssen wir über Mike Kotzer sprechen, der macht 10 Punkte weniger bei katastrophalen Quoten für einen Big Man, 4 von 17 aus dem Feld, das sind 23%. Wie können Sie ihn wieder besser einbinden oder warum schaffen es die Berliner auch, ihn vielleicht so stark rauszuhalten aus dem Ganzen?
Ja, das war das, was ich vorher meinte mit der Vorbereitung. Alba wirkt sehr, sehr gut eingestellt auf das Spiel der Towers. Und wir hatten es auch in der Vorschau schon angesprochen. Die zentrale Achse der Towers, das ist nun mal TJ Shorts, Cam Taylor, Mike Kotzer. Diese drei Spieler plus Terry Allen, die bilden das Gerüst. Und Berlin hat es eben gut geschafft, Mike Kotzer zu limitieren, seine Kreise einzuschränken, ihm schwere Abschlüsse zu geben, was sich jetzt auch an den Quoten widerspiegelt. Und er ist halt nun mal der einzige richtige Center im Team der Towers. Und den, wenn du natürlich einschränkst, wenn sein Output gering ist, dann hast du natürlich gute Karten. Es kam noch dazu, dass Cam Taylor im zweiten Spiel nicht dabei sein konnte für die Towers. Auch das ist natürlich eine Schwächung. Und bei der kleinen Rotation, die die Hamburger spielen, beziehungsweise die Rotation ist ja gar nicht so klein, aber ich meine die Verantwortung, die auf relativ wenige Schultern verteilt ist, wenn du da natürlich ein, zwei Leute schaffst, so rauszunehmen oder so in Schach zu halten, dann hast du schon sehr viel gewonnen. Und genau das ist Alba in den ersten beiden Spielen mit Mike Kotzer jetzt gelungen.
Was glaubst du? Wir haben ja jetzt noch die Chance, eine Prediction abzugeben, und alle, die uns dann ab Dienstagmorgen hören, die werden sich sagen, oh mein Gott, was habt ihr denn da für einen Scheiß verzapft? Was hast du für eine Prediction für die Serie jetzt Alba gegen Hamburg? Jetzt geht's ja nach Hamburg.
Ich glaube 3-0 für Alba. Ich glaube, Alba lässt sich das nicht nehmen. Alba wirkt auf mich sehr, sehr gefestigt. Vor allem, weil sie eben auch ihr Spiel spielen können, wenn wichtige Spieler wie Sigma oder Thiemann ausfallen. Und ich sehe einfach mehr Qualität bei ihnen als bei den Towers. Aber gut, ich hatte auch bei Bayern 13 schon 3-0 getippt. Auch da lag ich ja falsch, von daher. Was hat Dennis Wucherer getippt? Ich glaube auch 3-1. Von daher.
Hat er nicht sogar auf einen Sieg von Hamburg getippt?
Nee, oder 3-2.
Also ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja. Aber fest steht, dass wir vor einer Woche noch, oder vor weniger als einer Woche, noch davon gesprochen haben, dass Alba eben nicht so gefestigt gewirkt hat an diesem Pokalwochenende, vor allem im Finale gegen die Bayern, dass wir da viel von allem gesehen haben, aber wenig Fokus, da hat in der Offense wirklich sehr wenig nur geklappt. Und eine Woche später ist schon interessant, weil was auch die Spiele natürlich mit den Spielern machen und auch die Gegner. Die Hamburger sind dieser zerstörerische Defensivstil, den sie da mitbringen, natürlich nicht in der Qualität wie Bayern beispielsweise jetzt bei diesem Pokalfinale, aber sie schaffen es noch nicht, zerstörerisch genug zu sein, um die Flow in der Alba-Offense irgendwie in den Griff zu bekommen.
Ja, genau so ist es. Und das meinte ich auch mit gefestigt, dass es Alba schafft, eben nach dieser Pokalfinalniederlage, die ihnen schon wehgetan hat, wo sie auch nicht überzeugen konnten in diesem Finale, also wo ihnen die Bayern-Defense schon was weggenommen hat, so in die Playoffs zu gehen. Also das ist schon stark von Alba Berlin. Und ich glaube, sie sind weiterhin einer der heißesten Anwärter auf eine Teilnahme am Finale. Wenn nicht sogar noch mehr.
Aber das diskutieren wir später. Genau, zum Abschluss dann noch nicht zu viel verraten. Jetzt kommen wir erstmal zur vierten Serie, die da im Viertelfinale läuft. Sicher eine der spannendsten Serien überhaupt. Oldenburg gegen Ulm. Es steht 1-1 und Jodi Kreuze hat gefragt, normalerweise müsste es doch 2-0 stehen, oder? Robert, wie siehst du es?
Da hat Jodi recht. In diesem Sinne erstmal noch liebe Grüße an Jodi, an den kleinen Max Di Leo. Die beiden erinnern mich jeweils an den anderen, wenn ich sie spielen sehe. Nee, von daher, ich glaube, er hat schon recht. Also Ulm gewinnt Spiel 1 in Oldenburg und ist in Spiel 2 in Oldenburg auch schon auf der Siegerstraße. Troy Copain lässt dann auch einen Freiwurf liegen. Ja, und dann kommt Ricky Paulding, nimmt den Ball, läuft einmal übers ganze Feld und legt ihn halt mit dem Buzzer einfach in den Korb. Da haben die Ulmer defensiv auch ein bisschen gepennt. Und jetzt steht es halt 1-1. Das ist Playoffs. Egal wie knapp der Sieg ist, es zählt nur der Sieg. Es müsste 2-0 für Ulm stehen. Mir gefallen die Ulmer in dieser Serie auch besser als die Oldenburger bisher. Jetzt haben wir wieder diesen Modus. Wir sprechen über Druck. Jetzt geht die Serie zweimal nach Ulm. Und Oldenburg weiß, dass sie mindestens einmal in Ulm jetzt gewinnen müssen, um nicht vorzeitig sich zu verabschieden.
Ja, diese letzte Aktion, du hast sie angesprochen, war natürlich monstermäßig von Ricky Paulding. Er wusste, hat er auch danach im Interview gesagt, dass Ulm in Teamfouls ist und dass er einfach nur hart zum Korb zieht. Entweder er kriegt einen Foul oder er macht ihn rein. Das ist ja eigentlich so die Optimalvorstellung. Er hat ihn reingemacht. Aber ich habe mir das mehrfach angeschaut, was die Ulmer da defensiv machen in dieser Situation. Das ist wirklich komplett Krampf. Leider.
Du meinst eher, was sie nicht machen.
Ja, genau. Ja, also die Zuordnung stimmt nicht. Auch Copain, der steht irgendwo zwischendrin und hat eigentlich gar keinen Gegenspieler, könnte da mithelfen und Ricky Paulding rennt allein durch und macht das Ding rein. Ah, schon bemerkenswert. In alle Richtungen.
Ja, absolut. Und man muss bei Ricky Paulding auch sagen, er ist halt wieder derjenige bei den EWE Baskets, der die Verantwortung übernimmt. Ich glaube, auch das hatten wir in vergangenen Folgen schon mal thematisiert. Die Oldenburger sind eine sehr homogene Truppe. Die haben viele Spieler, die abliefern können. Sei es ein Mahal Basic, ein Booth, ein Hornsby, ein Hobbs, ein Schwedhelm, ein Carsten Tada, ein Phil Pressey, ein Seba Herrera. Also es ist sehr breit. Aber haben sie den Typ Spieler, der sich das Herz in die Hand nimmt, wenn es knapp ist? Das war immer so ein bisschen die Frage. Und es ist offenbar Ricky Paulding. Ohne Ricky Paulding würde es wahrscheinlich 0-2 stehen und dann würde ich sagen, wäre die Serie vorentschieden. So ist alles offen.
Was auffällig ist in der Serie, dass die Oldenburger jeweils im ersten Viertel immer hochführen, also beim ersten Spiel, um das mal hier chronologisch richtig zu machen, haben sie 32-19 im ersten Viertel gewonnen, oder das erste Viertel gewonnen. Im zweiten Spiel haben sie es 24-11 gewonnen, also waren jeweils Double Digit vorne nach dem ersten Viertel und haben hinten raus immer ihre Probleme bekommen. Gerade das zweite Viertel gehört dann, das ist auch ein Muster, den Ullmann. Im ersten Spiel war es 27-13 im zweiten Viertel und dann im zweiten Spiel war es 23-15 sogar. Was ist das Problem der Oldenburger? Also der Start ist ja gut, aber warum schaffen sie es da nicht drin zu bleiben?
Das ist eine sehr gute Frage.
Können Sie wahrscheinlich selbst nicht beurteilen.
Ja, wahrscheinlich wissen Sie es selber nicht. Ich habe immer den Eindruck, Sie starten extrem konzentriert. Sie haben Ihren Plan, Sie spielen ganz genau das, was Sie wollen. Sie spielen sich auch gute Würfe raus. Deswegen machen Sie ja auch relativ viele Punkte immer im ersten Viertel. Also Sie sind wirklich hoch konzentriert und spielen auch ganz effizient. Aber irgendwie bringen Sie es nicht konstant über die 40 Minuten. Und das, obwohl Ulm ja mit Tommy Klepper ist, ein wichtiger Guard fehlt. Also da lastet schon viel Verantwortung auf Copain und Obst. Aber Oldenburg schafft es irgendwie nicht, das Level, das sie zum Beginn eines Spiels haben, zu halten über die ganzen 40 Minuten. Und Ulm spielt auch einfach einen guten Basketball, das muss man sagen. Die haben jetzt eine gute Mischung gefunden. Mit Copain haben sie einen Aufbauspieler, der in Topform ist. Der spielt wahrscheinlich den besten Basketball der Saison. Und dann haben sie eben einen Cameron Clark, der aus der Mitteldistanz von der Power-Forward-Position effizient scoren kann. Sie haben Ossetkowski, der jetzt immer besser reinkommt. Klar, scoring-technisch gar nicht immer voll auffällt. 9 Punkte jetzt im letzten Spiel, aber eben auch 7 Rebounds. Also der ist schon präsent am Brett. Eric Holman macht dann mal wieder ein gutes Spiel. Also die Ulmer sind gut. Ich finde sie vergleichbar mit dem Oldenburger. Auch sie sind breit aufgestellt im Kader. Vom Basketballerischen her, vor allem wenn wir 40 Minuten in den Blick nehmen, gefallen sie mir einen Ticken besser. Aber wie gesagt, es steht 1-1, jetzt spielen wir zweimal in Ulm. Ja, dann werden wir sehen, ob wir das von uns prognostizierte fünfte Spiel bekommen.
Erstes Spiel war 93-88, was tendenziell eher ein High-Scoring-Game ist. Das zweite Spiel, das jetzt am Samstagabend gespielt wurde, war ein eher tendenziell Low-Scoring-Game mit 77-75. Beide sind Mannschaften, die sich über ihre Offensive definieren. Beide gehören zu den besten Offenses in der kompletten Liga. Das eine Spiel, das High-Scoring-Game oder tendenziell High-Scoring-Game, so richtig High-Scoring war es auch nicht, geht eher an die Ulmer. Das tendenziell eher Low-Scoring-Game geht an die Oldenburger. Kannst du daraus irgendwie ein Muster erkennen von den beiden?
Ich würde gar kein Muster daraus erkennen. Man muss halt auch sagen, dass in Spiel 2, dass die Oldenburger ja hauchdünn 77-75 eben durch diesen Ricky Paulding Buzzer-Beater-Korbleger gewinnen, dass Ulm ganz, ganz schwach von außen geworfen hat. 15% Dreier, nur 3 Treffer bei 20 Versuchen. Das heißt, da wenn sie nur annähernd an ihre normale Quote kommen, normal wirft Ulm als Team über 40%, was Spitzenwert ist in der Liga. Also wenn sie da, so weit müssen sie gar nicht rankommen, aber wenn sie 30% Dreier werfen, dann gewinnen sie auch Spiel 2. Also das ist, sie lassen 4 Freiwürfe liegen, auch das ist am Schluss so ein kleiner Punkt, der da eine Rolle spielt. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es mit High Scoring oder Low Scoring zu tun hat. Beide Teams sind offensiv stark. Ulm hatte da einfach einen wirklich gebrauchten Tag von der Dreierlinie, was ihnen vielleicht diesen zweiten Sieg gekostet hat.
Ja, und ein Troy Copain, der nicht in absoluter Spitzenform war in diesem Spiel. Nur 1 von 7 aus dem Feld, nur 11 Punkte. Bei ihm müssen wir wirklich nur sagen, denn in den letzten Spielen, vor allem in der BBL, hat er komplett abgerissen, was auch 20-Plus-Spiele anging. Das war crazy. Jetzt haben es die Oldenburger geschafft, ihn bei 11 zu halten. Im Spiel davor waren es noch 18. Trotzdem immer ein guter Plus-Minus-Wert, also darf man sich natürlich auch mal erlauben, aber in den Playoffs wird es dann halt bestraft und es ist etwas sinnbildlich auch dafür, dass dann schlussendlich er diesen entscheidenden Freiwurf dann daneben wirft und dann sich irgendwie verirrt in der Defense und es dann zu diesem folgenschweren, für Ulm folgenschweren Layup kommt von Ricky Paulding. 1-1 in dieser Serie. Diese Serie verspricht absolut, hält absolut, was sie verspricht. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Spiele da in Ulm ab jetzt laufen. Zwei Stück werden es auf jeden Fall. Und ob es dann noch ein fünftes wieder in Oldenburg gibt, das ist die große Frage. Was glaubst du, wohin geht die Serie? Gehen wir in Spiel 5?
Ja, ich glaube schon. Die Mannschaften nehmen sich nicht viel. Ich glaube, dass Mladen Dijančić jetzt schon noch die eine oder andere Stellschraube drehen wird. Er wird sich was einfallen lassen, um eben ein Auswärtsspiel zu klauen. Ulm spielt einen guten Basketball seit Wochen, also schon vor dem Top 4, beim Top 4, jetzt auch in den Playoffs. Also das wird eine harte Nuss für die EWE Baskets. Ich würde mir Spiel 5 wünschen, weil es einfach genau das ist, was die Playoffs auszeichnet. Knappe Spiele, das wir jetzt hatten, ein Game-Winner, ein Auswärtssieg geklaut, jetzt sollen die Oldenburger nochmal eins klauen und dann machen wir Spiel 5, den Showdown. Wäre schon schön. Weil ich glaube, dass es die einzige Serie ist, die potenziell in Spiel 5 gehen wird. Ja, obwohl, Bamberg, Ludwigsburg, wer weiß. Oder die Crailsheimer doch, na, es ist schön. Playoffs sind super.
Playoffs, Baby. Richtig Playoffs, geil. Baby. Also es macht so viel Spaß. Und vor allem auch, dass es, ich finde, diese enge Taktung ist für die Profis sicherlich kein besonders ansehnliches oder schöner Modus, weil du jeden zweiten Tag alle 48 Stunden, nicht mal, sind ja immer weniger Stunden dazwischen, ein Spiel hast, aber für uns Fans ist das natürlich der absolute Traum. Alle zwei, also jeden Abend Basketball gucken, jeden Abend zwei Spiele gucken.
Eben, ja. Zeitlich versetzt, das gab es ja in der BBL auch schon mal, dass wir Playoffs hatten und Spiele auch am gleichen Tag waren, aber eben zeitgleich. Also das ist jetzt auch wirklich super gelöst. Das war übrigens auch noch eine Hörerfrage an uns beide, Stacki, wie wir zu dem Playoff-Modus stehen im Vergleich zur Bubble von der letzten Saison, ob nicht nun wieder so ein Finalturnier cooler gewesen wäre. Ich würde sagen, nein. Also ich würde die normalen Playoffs absolut vorziehen. Wie schaut es bei dir aus?
Absolut, bin ich bei dir. Ich finde die aktuellen Playoffs sehr geil, vielleicht noch mit einem Tag mehr Pause dazwischen. Das wird man, glaube ich, dann hinten raus schon merken, dass die Teams angestrengt und müde sind. Gerade, finde ich, merkt man es noch gar nicht so sehr, dass, also ich habe, mir ist es jetzt nicht aufgefallen, dass irgendwie die eine oder die andere Mannschaft extrem müde gewirkt hätte. Also von daher vielleicht den einen oder anderen Tag Pause mehr dazwischen, aber für die Fans traumhaft und deswegen genau das, was wir sehen wollen. Das ist Basketball am Schluss der Saison und auf den fiebern wir 34 Spieltage lang hin, dass wir ihn dann so erleben dürfen. Gerade in diesem Modus, es ist ein Traum.
Eben, ich finde dieses 2-2-1 gar nicht schlecht.
Ja, weil ich finde, sofort das immer was, überall ja, Druck ist.
Und du bringst nochmal so ein bisschen Würze mit rein. Und ich finde, es wäre tatsächlich auch ein Modell für die Zukunft.
Ja, wie gesagt, vielleicht ein bisschen weiter gestretched, dass du jeden Tag ein Spiel hättest oder so, keine Ahnung.
Ja, oder zumindest nach dem 2 Auswärtsspielen quasi einen Tag länger Pause. Genau. Aber ich glaube auch, dass das grundsätzlich, wenn du Serien hast, wo weite Strecken zurückgelegt werden müssen. Also keine Ahnung, wenn Oldenburg gegen Ulm spielt zum Beispiel, ist es ja schon, sind es ja ein paar Kilometer, die man da abreißen muss. Das ist wirklich auch der Qualität der Spiele gut tut, wenn man zwei Spiele an einem Ort spielt, dann vielleicht ein, zwei Tage Pause macht und dann wieder zwei Spiele am anderen Ort, dass eben diese ewige Hin- und Herreiserei zwischendurch ein bisschen wegfällt.
Ja, doch, finde ich auch ein cooles Modell, macht auf jeden Fall Sinn und ganz viel Spaß. Robert, zum Abschluss haben wir auch noch eine höhere Frage reinbekommen, die ich interessant fand. Jetzt ein Resümee zu ziehen, wen wir als Favoriten sehen nach diesen 2-3 Spielen. Ich glaube, die kam auch von Jodi übrigens. Ja, jetzt haben wir die Teams im Playoff-Modus gesehen. Ludwigsburg, Bamberg 3-mal, München, Crailsheim jeweils 3-mal, Alba Hamburg 2-mal, Oldenburg, Ulm auch 2-mal. Also wir sind jetzt am Sonntagabend bei der Aufzeichnung. Für die, die am Dienstag reinhören, die haben dann sogar schon 3-mal Oldenburg, Ulm und Alba Hamburg gesehen. Wo siehst du die Favoriten? Wer hat dich bisher am meisten überzeugt von den Teams?
Das ist schwierig. Also so richtig zu 100% überzeugt hat mich gar keins der Teams. Am ehesten würde ich sagen noch Alba, weil sie es eben geschafft haben, trotz der Ausfälle relativ souverän die Spiele zu gewinnen und eben auch ihre Stärken auszuspielen. Sie spielen guten Offensivbasketball, sie sind aber eben auch defensiv durch ihre Physis präsent. Das fand ich ganz gut. Ja, die Ludwigsburger sind ja als Tabellenführer rein, spielen ein sehr, sehr gutes erstes Spiel, wackeln ein bisschen in Spiel 2, verlieren jetzt Spiel 3. Ganz ähnlich wie die Bayern, solides erstes Spiel, sehr souverän gewonnen. Dann ja ein harter Kampf in Spiel 2, auch Spiel 3 jetzt verloren, die Rotation ist kurz. Ulm gefällt mir gut, das haben wir ja gerade schon thematisiert. Ihnen jetzt die Favoritenrolle zuzuschieben, das würde ich jetzt aber auch noch nicht sagen. Steht ja auch nur 1-1 Stand jetzt. Also ich tue mich hart. Wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich immer noch auf ein Finale zwischen Berlin und München setzen.
Ich bin bei Alba bin ich mit dabei. Die überzeugen mich bisher am meisten. Aber es ist natürlich auch schwierig vorherzusagen, weil es kann auch sein, dass ihnen jetzt halt die Hamburger gerade in der aktuellen Form und Verfassung liegen. Wir haben das natürlich über die Saison gesehen, dass die Hamburger da zweimal gewonnen haben, wissen aber auch, dass die Albatrosse da direkt aus der Euroleague kamen. Also von daher, ich bin da bei Alba, vor allem wenn dann Sigma und Thiemann möglicherweise wieder zurückkommen. Ich habe da gar keinen genauen Überblick, wie es da aussieht. Weißt du da
Thiemann,
was?
Thiemann, glaube ich, sieht besser aus als Sigma. Also ich weiß nur, als Aito das nach dem Spiel in München gesagt hat, nach dem Pokalfinale, wo sich die beiden ja verletzt haben, meinte er, dass Thiemann voraussichtlich nicht so schlimm ist. Es sind beides muskuläre Sachen. Und dass bei Sigma, da war ja Aito schon ein bisschen, ja, wollte sich nicht so recht in die Karten schauen lassen. Also da könnte es schon sein, dass er damit ein bisschen einen längeren Ausfall gerechnet hat, wie lang der dann letztlich sein wird. Klar, jetzt waren schon die ersten beiden Spiele. Das kann ich aber auch nicht beurteilen.
Wie hat Dennis Wucherer gesagt, das ist eines der bestgehütetsten Geheimnisse überhaupt von den
aber
Teams.
Aber das ist bei Ulm meistens, hat ja, er gemeint. Aber ja. Tommy Klepper spielt ja tatsächlich nicht. Also der ist offenbar wirklich richtig verletzt. Das wollen wir natürlich auch niemanden unterstellen. Klar, ja. In den Playoffs schickt jeder das bestmöglich verfügbare Personal aufs Feld, das ist ja klar.
Absolut. Und wofür das Ganze auch spricht, dass wir keinen klaren Favoriten haben, ist, dass wir sehr enge Playoffs haben, die in alle Richtungen uns noch überraschen können. Das ist doch ein Resümee, das wir nach 2 bis 3 Spieltagen ziehen können, das ich zumindest traumhaft finde. Das macht richtig Bock.
Eben, was wollen wir mehr? Genau so das. Genauso muss es sein in den Playoffs und ja, mal schauen, wie es in unserer nächsten Folge aussieht. Welche Vorzeichen sich dann bieten, wer sich dann durchgesetzt hat und so weiter und so weiter. Also es gibt noch viele Geschichten, glaube ich, die diese Playoffs noch schreiben können und hoffentlich auch werden.
Was ein Schlusswort. Robert, schön, vielen Dank.
Ja. Wahnsinn.
Vielen Dank, dass du am Start warst. Vielen Dank für deine Expertise. Hat großen Spaß gemacht.
Wie immer sehr gerne, Stacki. Und wir behalten die Spiele natürlich im Auge.
So sieht's aus. Bis zur kommenden Woche, würde ich sagen. Sonntag sind wir dann wieder für euch da. Sonntagabend, Montagmorgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Bis dahin, macht's gut, genießt den vielen Basketball. Hier war Postgame, powered by BIG.